ZFM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazie Pedro.
ZFM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZipFM am Freitag, den 28. Januar. Heute zusammengestellt und moderiert vom Freien Radio Wüste Welle aus dem Raum Tübingen und Reutlingen. Am Mikrofon ist Isabel Dien, heute ein bisschen erkältet. Folgende Themen erwarten euch heute: Gemeingüter, die diesjährige Tour de Lorraine, eine Gegenveranstaltung zum World Economic Forum in Davos, hatte Gemeingüter zum Thema. Nach der Ära Lula. Seit dem 1. Januar hat Brasilien eine neue Präsidentin. Wie geht es weiter nach der Ära Lula? Weltfrauenkonferenz. 100 Jahre nach dem ersten Internationalen Frauentag im Jahr 1911 findet dieses Jahr in Venezuela das Weltfrauentreffen statt. Ukraine. Die Ukraine beging vor kurzem den Tag der nationalen Einheit. Vom 26. bis zum 30. Januar trafen sich in Davos in den Schweizer Alpen hochrangige PolitikerInnen und WirtschaftsvertreterInnen beim World Economic Forum. In Bern fand einmal mehr die Tour de Lorraine statt, eine der vielen Gegenveranstaltungen zum WEF-Jahrestreffen in Davos. Auch in der 11. Ausgabe der Großveranstaltung wurde nicht nur ein Fest gefeiert, sondern sollte auch politische und gesellschaftliche Kritik vermittelt werden. Das diesjährige Thema waren sogenannte Gemeingüter. Michael Spahr von Radio Rabe Bern berichtet.
Ein Antidot ist ein Gegengift. Damit kann ein Gift bekämpft und unschädlich gemacht werden. Antidot ist auch der Name des Magazins, das an der diesjährigen Tour de Lorraine verteilt wird. Es soll ein Gegenmittel sein gegen die Wirtschaftsordnung, die von einem Großteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des World Economic Forum WEF-Jahrestreffens in Davos vertreten wird. Laut der Organisation der Tour de Lorraine wird die Welt zunehmend privatisierter. Deshalb fordert sie die Befreiung der Gemeingüter. Tour de Lorraine-Mitorganisator David Böhner erklärt, was mit sogenannten Gemeingütern gemeint ist.
Gemeingüter sind eigentlich Sachen gemeint, die uns allen gehören, die nicht privat besetzt werden und da, wo alle Leute Zugriff haben sollten. Und diese Gemeingüter, die wurden vom kapitalistischen System zurückgedrängt, sind fast nicht mehr vorhanden, fast alles ist irgendwie im Privatbesitz. Aber Gemeingüter kann auch heißen, gemeinsam erschaffene Ressourcen, wie zum Beispiel ganzen digitalen Bereich, Open Source Software, beispielsweise Wikipedia Wissen, wo alle dazu beitragen, aber alle auch Zugang haben.
Außerhalb der virtuellen Welt im Internet scheint der Zugang zu Gemeingütern, wie zum Beispiel der öffentliche Raum, bedroht, erklärt Marina Bolzli, Mitherausgeberin des Antidot-Magazins. Deshalb thematisiert das Magazin diese Problematik.
Dort gibt es auch einen Artikel gerade zum öffentlichen Raum und wie eigentlich immer wie mehr auch mit dem Wegweisungsartikel, was dann wieder die randständigen Menschen mehr betrifft, eigentlich immer wie mehr Raum den Menschen weggenommen wurde und Menschen jetzt offiziell auch vertrieben werden können von Orten, wo sie sich versammeln wollen. Und dort, finde ich, sollte man auch versuchen, halt ohne zu fragen, wieder sich mehr Raum zurückzukämpfen.
Im Internet haben Gemeingüter nach wie vor einen großen Raum. Es gibt Open-Source-Software, wie zum Beispiel das Betriebssystem Linux. Sie sind gratis erhältlich. Programmierer auf der ganzen Welt arbeiten freiwillig mit, die Software zu verbessern. Auch Kulturgüter werden zum Teil gratis und zur freien Verwendung abgegeben. Das wird Creative Commons genannt. Die Idee der Gemeingüter im Internet ist verlockend. Allerdings stellt sich die Frage, ob Künstler und Programmentwicklerinnen überhaupt noch überleben können, wenn auf einmal alles gratis ist. Für David Böhner ist klar, Creative Commons bedeutet nicht unbedingt, dass Kulturschaffende deswegen verarmen.
Außerdem gibt es ja verschiedene Ebenen beim Creative Commons. Da kann ja der Künstler oder Künstlerin oder wer immer was erschaffen hat, entscheiden, wie es gebraucht wird. Sollen alle Zugang haben oder soll immer mein Name damit erwähnt werden? Darf es weiterverwendet werden oder es darf nicht weiterverwendet werden? Es geht eigentlich darum, dass die Leute, die was erschaffen, selber entscheiden können, was damit geschieht und nicht irgendein Management oder ein großer Verlag oder eine große Plattenfirma.
Es gibt ja auch die Möglichkeit, das finde ich, ist zum Beispiel bei diesen ganzen nicht kommerziellen Computersystemen wie Linux so, dass eigentlich dort alle Software frei zur Verfügung steht, aber die Wartung, können die Privatpersonen doch dann oft nicht selbst machen und dass dann eigentlich das als Service verkauft oder könnte auch getauscht werden, aber das dann trotzdem daran verdient werden kann. Und zum Beispiel ich als Autorin kann auch meinen Text zur Verfügung stellen, aber wenn ich dann daraus lese, ist das wieder etwas anderes, wo die Leute je nachdem auch dafür bezahlen können. Es geht darum, dass man die Werkzeuge für alle zur Verfügung stellt und nicht darum, dass man einfach nichts, gar nichts zurückkriegt für das, was man künstlerisch jetzt erschafft.
Nichts direkt zurückkriegen, außer vielleicht eine Buße, können sogenannte Street-Art-Kunstschaffende. Sie machen Graffiti oder Guerilla-Gardening, stricken Kleider für Straßenlampen und Bäume oder holen sich auf eine andere Art und Weise den öffentlichen Raum zurück. Für Marina Bolzli ein gutes Beispiel für die Rückeroberung von Gemeingütern. Sie hat einen Artikel darüber geschrieben, warum Street-Art nicht Vandalismus ist.
Es geht darum, dass zum Beispiel H&M-Plakate oder auch SVP-Plakate, die bezahlen für ihre Werbung, sie dann großflächig irgendwo hin malen. Und ich werde jeden Tag damit konfrontiert, dass 7-mal größere, magersüchtige Models auf mich hinabglotzen. Und Graffiti-Künstler sagen halt, ich habe dieses Geld nicht, aber ich nehme mir das Recht, weil die haben das Geld und nehmen sich das Recht auch und erobere mir den öffentlichen Raum zurück und male dort, was ich will.
Nach 2 Amtszeiten durfte Lula da Silva nicht noch einmal für das brasilianische Präsidentenamt kandidieren. Doch er hat das große Land nachhaltig geprägt. Brasilien ist zu einem gewichtigen weltpolitischen Akteur geworden. Hintergrund ist die boomende Wirtschaft. Diese Entwicklung hat aber auch ihre sozialen und ökologischen Schattenseiten, mit denen nun Lulas Nachfolgerin Dilma Rousseff konfrontiert ist. Wie wird sie agieren? Setzt sie Lulas Kurs fort oder sind neue Akzente zu erwarten? Antworten auf diese Fragen gibt Kirsten Bredenbeck. Sie ist aktiv in der Kooperation Brasilien, kurz COBRA. Mit ihr sprach Heike Demmel von Radio Z Nürnberg.
Lula hatte ursprünglich für die erste Amtszeit einen Agrarreformplan ausarbeiten lassen, wo auch einige Aktivitäten durchaus umgesetzt wurden in der ersten Amtszeit. In der zweiten Amtszeit gab es de facto keine Agrarreform mehr. Und auch in der ersten Amtszeit, also von 2003 bis 2007, war die Kritik der Bewegungen auf dem Lande sehr stark, dass er eigentlich Strukturen nicht anrühren würde. Das heißt, dass er Ansiedlungen vor allem dort machen würde, fernab von jeglicher Struktur, wo es eben auch niemanden stören kann. Jetzt bei der neuen Präsidentin Dilma, da hat die Agrarreform überhaupt keine Rolle mehr gespielt im Wahlprogramm und auch jetzt in der Antrittsrede wurde das mit keinem Wort erwähnt. Und da zeichnet sich da tatsächlich auch eine Veränderung ab, die aber letztendlich eine konsequente Fortführung dessen ist, was Lula schon angefangen hat, nämlich die Agrarreform immer weiter ins Hintertreffen geraten zu lassen. Eine ganz neue Nachricht ist, Dilma will eben einen Sozialplan ausarbeiten und im Rahmen eines Treffens zur Ausarbeitung dieses Sozialplans kam dann die Nachricht, dass man in Zukunft doch die Ansiedlungen gar nicht mehr neue Ansiedlungen so viel machen sollte, weil ja die Armut in den Ansiedlungen so groß wäre, dass man erstmal die Bedingungen verbessern müsste, sprich die landlosen Siedlungen, die werden jetzt über den Sozialplan bedient, aber es gibt keine spezielle Förderung für Landlose mehr. Und auch Neuansiedlungen, ist eigentlich die Gefahr, dass da wirklich gar nichts mehr passieren wird.
Wie agiert denn jetzt die Landlosenbewegung mit der neuen Präsidentin?
Ich denke, es wird jetzt keinen großen Unterschied geben zu vorher. Es war ja so, dass schon nach kürzerer Zeit auch innerhalb der Landlosenbewegung klar war, dass Lula im Präsidentenamt nicht mehr als Mitstreiter zu sehen ist. Sie haben sich dann doch immer wieder eingelassen, also bei der Wahl, zur zweiten Amtszeit von Lula, doch dazu aufzurufen, dass Lula gewählt wird als kleineres Übel. Das ist auch diesmal wieder passiert. Aber letztendlich ist Lula als Gegnerschaft ausgemacht worden durch die Landlosenbewegung und das wird jetzt bei Dilma nicht anders sein. Es kann sein, dass die Mobilisierungskraft eher noch zunimmt, weil Lula hatte seinen Ursprung in den sozialen Bewegungen, also die ursprüngliche Verwurzelung, auch wenn ihm vorgeworfen wird, dass er sich davon abgewandt hat, hat es aber dennoch schwer gemacht, klar sich gegen ihn zu stellen, also Massen gegen ihn zu stellen.
Ein ganz klarer Wechsel ist sicher nicht zu erwarten, denn Dilma war ja auch früher Ministerin für Bergbau und Energie unter der Regierung von Lula da Silva. Sie galt dort als Hardlinerin. Was war das für eine Linie, die sie da gefahren hat?
Dilma ist eine Person, die einen starken Staat wichtig findet, also starke staatliche Investitionen in Großprojekte. Und der Bereich in Energie und Bergbau, das sind halt vor allem Großprojekte. Da kann man irgendwie die Ableitung des Rio San Francisco, also eines Flusses im Nordosten, zu zählen. Da zählen aber auch das umstrittene Stauwerk Belo Monte dazu, wo es halt jetzt gerade gestern die Installationslizenz gegeben hat. Und da ist zu erwarten, dass sie da auch sehr stark das durchdrücken wird, beziehungsweise das zeigt sich daran, dass jetzt eben kurze Zeit nach ihrem Amtsantritt tatsächlich diese Lizenz, die schon seit einem Jahr, hieß es immer, sie kommt jetzt demnächst raus, jetzt ist sie durch und es kann mit dem Bau begonnen werden.
Brasiliens Wirtschaft boomt. Der brasilianische Finanzmarkt, der ist zunehmend in das internationale Finanzsystem integriert. Wo steht denn das Land jetzt wirtschaftspolitisch da? Es ist ja zum Teil aber dann auch wieder ein bisschen eingebunden, aber auch noch nur zum Teil in Abkommen der lateinamerikanischen, eher linksgerichteten Staaten.
Also da würde ich denken, dass Dilma die Orientierung Richtung Weltmarkt und auch Richtung afrikanische Staaten, China etc. sehr stark vorantreiben wird. Innerhalb Lateinamerikas nehme ich eher an, dass sie dort zurückhaltender agieren wird.
Der IWF, der rühmt ja zum Beispiel das hohe Wirtschaftswachstum Brasiliens. Teuer erkauft, sagen andere. Wie würdest du das sehen?
Wie bitte?
Teuer erkauft ist dieses Wirtschaftswachstum, sagen viele andere Kritikerinnen. Wie würdest du das einschätzen?
Ja, beim Stichwort IWF fällt mir natürlich sofort ein, dass Brasilien hohe Auslandsschulden hatte, als Lula antrat. Die hat es jetzt nicht mehr. Aber inzwischen hat Brasilien eine hohe Inlandsverschuldung. Das heißt, die Schulden, die Brasilien vorher im Ausland hatte, sind aufgekauft worden von inländischen Kapitaleignern. Und Lula hat immer eine Hochzinspolitik gefahren. Das bedeutet, dass vom Staatshaushalt ein großer Anteil dafür da war, eben die Zinsen auf die Schulden zu zahlen. Und zwar an diejenigen im Land, die wirklich das Geld haben. Und letztendlich hat es damit eine Umverteilung von unten nach oben gegeben.
Es wurden aber doch große Erwartungen an Lula, der ja auch aktiver Gewerkschafter vorher war, gesetzt. Gerade die ärmere Bevölkerung hat doch Hoffnungen auf ihn gesetzt. Gab es denn da gar keine oder wie groß waren vielleicht doch irgendwelche sozialen Errungenschaften?
Ja, ich muss das jetzt auch ein bisschen korrigieren. Es ist tatsächlich so, dass die Ungleichheit der Einkommensverteilung sich ganz, ganz leicht verbessert hat, also weniger ungleich geworden ist. Aber das ist sehr minimal. Eben genau wegen dieser Kapitaltransfers an die Kapitaleigner. Tatsächlich gab es aber ein Programm, das nennt sich Bolsa Familia. Das ist eine Art erstes Sozialsicherungssystem. Da profitieren, glaube ich, 18 Millionen Familien von. Da bekommt man im Monat glaube ich, 30, 40 Euro oder so, die eine Familie Unterstützung bekommt, wenn sie ihre Kinder in die Schule schickt und sich an bestimmten Gesundheitsuntersuchungen beteiligt. Das ist ein erstes Sozialsicherungssystem oder so ein Embryo von einem Sozialsicherungssystem. Es wird aber auch sehr stark kritisiert von linken Bewegungen als Assistenzialismus. Das finde ich schwierig, weil ich denke, wenn man hier sagen würde, Hartz IV ist Assistenzialismus und deswegen schaffen wir ihn besser ab, das würde hier jetzt auch nicht gut ankommen. Und über dieses System haben tatsächlich viele profitiert und es konnten viele aus der absoluten Ernährungsunsicherheit in eine nicht mehr ganz absolute Ernährungsunsicherheit katapultiert werden. Aber damit zeigt sich auch schon, wie ungeheuer begrenzt dieses System dann letztendlich auch ist.
Hundert Jahre nach dem ersten, von der Sozialistin Clara Zetkin initiierten Internationalen Frauentag im Jahr 1911, findet in diesem Jahr in Venezuela ein Weltfrauentreffen statt. Anfang März werden in Caracas Frauen aus der ganzen Welt und aus unterschiedlichen sozialen Schichten zusammenkommen. Diskutieren wollen sie über den Kampf von Frauen um Arbeitsrechte, über Gewalt gegen Frauen, die Auswirkungen der Globalisierung auf Frauen und vieles mehr. Zur Vorbereitung dieses Basistreffens haben sich weltweit Gruppen gebildet, die diese Weltfrauenkonferenz vorbereiten. So auch in Nürnberg, die Nürnberger Stadtfrauenkonferenz. Im Interview mit Heike Demmel von Radio Z Nürnberg sprachen Gerlinde und Elisabeth von der Nürnberger Stadtfrauenkonferenz über ihre Ziele.
Die Weltfrauenkonferenz wollen wir bekannt machen. Das ist eine Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen, die jetzt in Venezuela in Caracas stattfindet, vom 4.3. bis 8.3. Das wird bereits in 50 Ländern vorbereitet und vor allem in Lateinamerika, Argentinien, Bolivien. In Deutschland haben sich Vorbereitungsgruppen gegründet, die quasi das mit vorbereiten. Und wir wollen, dass möglichst viele Frauen dorthin fahren können und wollen auch Spenden sammeln, damit es auch für Frauen möglich ist, die nicht viel Geld haben.
Und das heißt, die Nürnberger Stadtfrauenkonferenz hat sich genau dafür gegründet, um diese Weltfrauenkonferenz in Caracas vorzubereiten?
Ja, eigentlich nur jetzt speziell für die Weltfrauenkonferenz, die in Venezuela dieses Jahr stattfindet, gegründet. Wobei sich auch andere Organisationen da jetzt einfach mit eingemischt haben, sage ich jetzt mal zum Beispiel Courage, die gesagt haben, wir wollen das unterstützen, aber Courage gibt es als Einzelverband schon länger und besteht auch darüber hinaus, über dieses Datum hinaus.
Wir haben uns da extra gegründet, sind ein breites Bündnis von jüngeren Frauen, älteren Frauen, aus allen Frauenbewegungen, aus verschiedenen Spektren und wollen das gemeinsam durchführen und Interesse dafür schaffen.
Im März 2011, vom 4. bis zum 8. März, genauer gesagt, findet ja die Weltfrauenkonferenz dann in Caracas statt, in Venezuela. Das ist die erste Weltfrauenkonferenz dieser Art. Es gab aber früher auch schon irgendwelche Frauenkonferenzen von der UN-Seite, oder?
Ja, das gab's. Seit 1975 gab es von der UNO vorbereitete Frauenkonferenzen. Wir haben aber die Kritik daran, dass das hauptsächlich Teilnehmerinnen waren von Regierungsparteien oder Repräsentantinnen von großen Organisationen. Und wir wollen jetzt auch was Neues wagen, also eine Frauenkonferenz von Basisfrauen. Und deswegen ist das auch sehr spannend, weil man noch gar nicht genau weiß, wie sich das jetzt entwickelt. 1995 war die letzte Weltfrauenkonferenz von der UNO in Peking und jetzt also soll das in Caracas in Venezuela stattfinden und wir denken, dass das auch im 10-jährigen Rhythmus weitergeführt wird.
Ihr setzt den Akzent ganz klar auf Basisorganisationen. Basisfrauen werden dort vertreten sein. Es werden Delegierte von verschiedenen Organisationen kommen. Was sind es für Einrichtungen, Initiativen, die dort teilnehmen werden?
Also zum Beispiel die Basisfrauen aus Deutschland, das sind die, die gewählt worden sind in Düsseldorf. Das waren jetzt unterschiedliche Frauen und wenn ich angucke, die kommen aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands, aus unterschiedlichen, ich sag mal, sozialen Schichten heraus oder sozialen Ebenen heraus.
Welchen?
Also ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Ich weiß zum Beispiel, dass eine Pfarrerin dabei ist, eine, die sich speziell zu Fragen zu quasi die ostdeutschen Frauen repräsentieren will. Also so ganz unterschiedlich.
Ja, bei den Frauen war es uns wichtig, Delegierte zu wählen, die auch zum Beispiel Migrantinnen oder diese Flüchtlingsproblematik auch mit reinbringen. Junge Frauen, Frauen, Arbeiterinnen und aus dem Erwerbslosenspektrum, aus der Friedensbewegung, also die verschiedenen Bewegungen der Frauenarbeit soll hier abgedeckt sein.
Um welche Themen geht es jetzt dann bei der Weltfrauenkonferenz in Caracas? Das ist ja ein sehr breites Spektrum.
Ja, zum Beispiel die Auswirkungen der Globalisierung auf die Frau im Allgemeinen, nicht nur auf uns jetzt auf die Männer bezogen, sondern auf uns Frauen, ebenso wie die Agenda gegen die Gewalt gegen Frauen. In so vielen Ländern gibt es immer noch da so viele grobe Verstöße, gerade was Menschenrechte angeht, und da auch speziell auf das Thema Gewalt gegen Frauen angesprochen werden. Und da auch die Frage, wie sieht es mit Frauen und Bildung aus? Den meisten Frauen wird immer noch der Zugang zu Bildung in einigen Ländern verwehrt oder erschwert. Darüber wollen wir halt reden oder wollen Denkanstoß erreichen oder vielleicht auch nicht nur Denkanstoß, sondern auch eine Hilfestellung ermöglichen.
Dann auch hier in Deutschland verdienen Frauen durchschnittlich noch 23% weniger als Männer. Also das sind auch Forderungen, die wir aufstellen für einen Mindestlohn für 10 Euro, für gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Also ich denke, es gibt viel zu tun auch, dass Frauen in Billiglohnjobs abgeschoben werden und auch als Rentnerinnen wieder zu den Verlierern gehören. Da haben wir was dagegen, denn Frauenarmut, das kommt auf uns zu.
Das sind ja jetzt sehr breite Themenfelder, sehr, sehr viel verschiedene Aspekte auch. Gibt es ein konkretes Ziel, auf das ihr dann hinarbeitet bei dieser Weltfrauenkonferenz, das dann umgesetzt werden soll, sehr bald?
Also wir jetzt speziell nicht. Das ist Sache der Delegierten, wenn sie miteinander sprechen. Unsere Aufgabe besteht darin, das nur vorzubereiten, indem wir unsere Delegierten aus Deutschland schicken und auch vielleicht finanzielle Möglichkeiten, also finanziell Gelder zur Verfügung stellen beispielsweise für die Frauen, die halt nicht fahren können. Ich glaube nicht, dass jede Frau aus China, aus Afrika die Möglichkeit hat zu fahren. Da einfach Gelder zu sammeln, dass es wirklich ein breit gefächertes Frauenbild dann am Ende auch wird. Frauen aus verschiedenen Ländern, nicht nur aus den reichsten Ländern, die da hinfahren können. Das ist eigentlich hauptsächlich unsere Aufgabe.
Das Ziel insgesamt von der Weltfrauenkonferenz ist natürlich, dass man sich international vernetzt, dass auch bleibende Kontakte entstehen, dass wir gemeinsam beschließt, Projekte zum Beispiel gegen Prostitution, dass aus verschiedenen Ländern da Aktionen passieren und man sich absprechen kann und da gemeinsam auch was erreichen kann. Das ist das Ziel.
Die Ukraine liegt, wenn man die natürliche Grenze am Ural festmacht, geografisch in der Mitte Europas. In der Wahrnehmung der EU ist die Ukraine aber weit in Osteuropa. Und da das Land auch nicht gerade zu den Reisezielen Nummer 1 gehört, weiß man westlich von Polen auch nicht allzu viel über dieses Land. Kaum jemand weiß beispielsweise, dass am vergangenen Samstag, den 22. Januar, in der Ukraine der Tag der nationalen Einheit begangen wurde. Da haben beispielsweise 500 junge Leute auf der Patonbrücke eine Menschenkette organisiert, welche die Einheit zwischen Westen und Osten des Landes symbolisierte, und Präsident Viktor Janukowitsch hielt eine feierliche Versammlung ab. Stellt sich die Frage, warum feiert ein Land, das nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion unabhängig wurde, einen Tag der nationalen Einheit? Das Radio Korax Halle hat mit jemandem gesprochen, der Licht ins Dunkel der Unwissenheit bringen kann. Es führte ein Telefoninterview mit dem Osteuropa-Historiker Wilfried Jilge, der an der Uni Leipzig arbeitet.
Die Ukraine feiert diesen Tag der nationalen Einheit, weil sie sich sozusagen in ihrer unabhängigen Tradition, die sich von der sowjetischen Vergangenheit absetzt, ganz massiv auf die ukrainische Volksrepublik bezieht. Das heißt, die Versuche, während des Ersten Weltkrieges einen ersten eigenen ukrainischen modernen Staat zu bilden. Und am 22. Januar 1919 kam es zur Vereinigung der Westukrainischen Volksrepublik, also der ehemals zu Österreich-Ungarn gehörigen Gebiete, mit der Ukrainischen Volksrepublik, praktisch im Kontext von Revolution und Bürgerkrieg. Und zum ersten Mal waren eben große Ostukraine und die Westukraine vereinigt. Und heute vor dem Hintergrund der regionalen Unterschiede, auch das, was immer im Westen mit der Spaltung der Ukraine in Ost-West bezeichnet wird, vor diesem Hintergrund nutzt man diesen Tag als Ressource, Solidarität und Einheit zu propagieren, sozusagen als Stärkung für die nationale Konsolidierung in einem regional von regionalen Unterschieden geprägten Land.
In der ukrainischen Industriestadt Saporischschja, falls ich das jetzt richtig ausspreche, ist letztes Jahr von der kommunistischen Partei ein Stalin-Denkmal aufgestellt worden. Und das wurde am Ende des Jahres dann gesprengt. Wie identitätsstiftend ist denn heute noch die Zeit als Teil der Sowjetunion für Ukraine?
Ja, das ist sehr, sehr kompliziert, denn auf den ersten Blick, deswegen habe ich das mit der Ost-West-Spaltung angesprochen, geht man in vielen Beiträgen auch hier in der Öffentlichkeit davon aus, dass also der russischsprachige Osten so ein bisschen sowjetnostalgisch ist, sich also doch stark auch noch auf die Kontinuität zur Sowjetzeit bezieht und nur der Westen, der ukrainischsprachige Westen, identifiziert sich sozusagen mit einem Europa zugewandten, unabhängigen ukrainischen Staat sozusagen widerspruchsfrei. Saporischschja liegt in der Ostukraine, in der Südostukraine, also es ist ein Teil der Ostukraine, aber schon wieder ein bisschen anders als der äußere Teil im Donbass. Und hier muss man sagen, ist diese Errichtung des Stalin-Denkmals eine Provokation der kommunistischen Partei gewesen. Man sollte daraus keine falschen Schlüsse ziehen, dass sich die Ukrainer mit vor allem mit der Stalinzeit identifizieren. Stalin wird massiv abgelehnt. Die überwiegende Mehrheit, auch in Umfragen ist das jetzt jüngst deutlich geworden, lehnt also Stalin und die totalitären Erscheinungen ab. Auf der anderen Seite ist gerade in der Südostukraine, aber auch in der teilweise in der gemischtsprachigen, also russisch- und ukrainischsprachigen Zentralukraine, die also zum Teil auch den damaligen orangenen Präsidenten Juschenko gewählt haben, das Verhältnis zur Sowjetzeit pragmatisch, vor allem zur Brezhnev-Zeit. Also man sieht darin auch eine Zeit der Republikstaatlichkeit, der sowjetischen Republikstaatlichkeit. Man feiert sehr, sehr nachhaltig den Tag des Sieges über den Faschismus, also den 9. Mai. Wie gesagt, nicht nur im Osten des Landes, sondern auch in der Zentralukraine, auch in Kiew, aber immer mit so einem nationalen Akzent. Also der nationale Akzent sagt, das war die sowjetische Zeit, aber das war unsere Republik, die sozusagen die Sowjetunion an der Westfront verteidigt hat. Also da wird sowjetische Kontinuität mit nationalem Stolz verbunden. Und dann haben sie auch ganz im Osten oder auch in südlichen Regionen durchaus noch ein sehr sowjetisches Bewusstsein. In Donbass, also in dieser Industrieregion, darf man das aber weder mit pro-russisch noch mit eindeutig sowjetisch gleichsetzen. Es ist auch hier eine Regionalidentität, die sagt, also wir waren in der Sowjetunion, also das Kohlerevier, das Rückgrat der Industrie des großen Sowjetstaates. Und dieser Stolz, der auch ein bisschen introvertiert daherkommt, lebt heute weiter. Konserviert einerseits auch sowjetische autoritäre Werte bei manchen in der Bevölkerung, andererseits ist er sozusagen auch fließend in ein starkes Regionalbewusstsein übergegangen. Also Sie sehen, das Ganze reicht von apologetischer Nostalgie über gemischte Formen nationaler Identität bis hin im Westen, in Galizien, also der Ukraine, zu radikaler Ablehnung der Sowjetzeit. Also alles nicht in einem bipolaren Bild aufzudröseln.
Wo sieht sich denn der Staat bezüglich Europa bzw. der EU?
Grundsätzlich kann man sagen, dass die ukrainischen Eliten, die jetzt auch Außenpolitik machen, die sehen sich schon natürlich als europäischen Staat. Der letzte Präsident Juschenko hat ja einen sehr dezidierten pro-europäischen außenpolitischen Kurs gefahren. Also er strebte nicht nur die Eingliederung in die EU, sondern auch in die NATO an. Letzteres wird von einer Mehrheit der Ukrainer abgelehnt. Ersteres, also die Integration der EU allerdings keineswegs. Auch im russischsprachigen Osten ist die EU etwas Positives für die jüngere Generation sowieso, die 18- bis 45-Jährigen, auch im äußeren Osten, sehen ihre Zukunft in einem Staat, der zwar mit Russland gut auskommt, aber die europäische Integration unbedingt weiterverfolgen muss. Auf der anderen Seite haben wir seit Februar, März letzten Jahres eine neue Staatsführung, also nach den Trägern der Orangenen Revolution, ist Viktor Janukowitsch an die Macht gekommen, der Vorsitzende der im Osten basierten Partei der Regionen, die eine doch sehr stark pro-russische Orientierung fährt und die mindestens versucht zu lavieren zwischen der EU und Russland, in der Innenpolitik allerdings jetzt einen zunehmend autoritären Kurs fährt, der sich bezüglich der Freiheitsrechte, Versammlungsrecht, Überprüfung von Journalisten und Stiftungen durch den Geheimdienst und so weiter Einschüchterung der Opposition im Parlament doch zunehmend von den Errungenschaften der damaligen Orangenen Revolution und damit leider auch Gefahr läuft, sich von Europa wegzubewegen.
Das war das ZIPFM vom Freitag, den 28. Januar 2011. Diesmal mit Beiträgen aus Nürnberg, Bern und Halle. Ihr könnt die Einzelbeiträge oder die Gesamtsendung nachhören unter freie-radios.net. Das nächste ZIPFM gibt es am Dienstag, den 1. Februar. Tschüss und macht's gut, bis dahin.